Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.
Herr, sende uns deinen Geist, den Geist des Verstandes, den Geist der Weisheit. Mach unser Herz weit für das, was du uns sagen möchtest. Nimm jede Furcht aus unserem Herzen und lass uns in der Zuversicht dir entgegengehen, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Heute möchte ich mit Ihnen etwas mal genauer anschauen, was zu Angst und Furcht im Alten Testament steht. Wenn wir, wie wir am ersten Tag gesagt haben, davon ausgehen, dass Angst eine Grunderfahrung des Menschen ist, dann muss ja davon auch eine Menge in der Bibel vorkommen, wo ja die ganze Bibel eine Sammlung von allen möglichen Grunderfahrungen von Menschen ist. Ich habe da mal eine kleine Statistik aufgestellt, wie oft das Wort Angst in der Bibel vorkommt. 155 Mal. Das Wort Furcht nochmal 126 Mal. Und das Wort Fürchten nochmal 123 Mal. Also wenn man diese ganzen Angst, Ängstigen, Furcht, Fürchte, Fürchten, Fürchtet zusammennimmt, dann kommt man auf knapp 400 Mal, wo es vorkommt. Also es reicht für jeden Tag. Und das Wort keine Angst, das kommt nur 29 Mal vor. Und fürchte dich nicht, 59 Mal. Immerhin gibt es eine Menge zu entdecken, um sich nicht zu ängstigen, um keine Angst zu haben, um im Blick auf Gott und seine Geschichte mit uns möglichst angstfrei durchs Leben zu gehen. Und wie Sie sich vorstellen können, die erste Erfahrung von Angst, die hatten Adam und Eva. Denn sie haben vor der Frucht gegessen, haben sich als nackt, das heißt schutzlos, entdeckt. Und immer wenn ein Mensch schutzlos ist oder sich so empfindet, dann hat er Angst. Und sie bekamen Angst vor Gott, obwohl der ihnen ja nie was zuleide getan hat. Er hat ihm nur gesagt, davon sollt ihr nicht essen. Aber es war nicht so sehr die Angst vor dem bösen Gott, sondern die Angst vor einer möglichen gerechten Strafe, die sie hatten. Und wie wir wissen, die unmittelbare paradiesische Nähe zu Gott haben sie damit verloren, aber sie haben einen Reifungsprozess durchgemacht. Moderne Theologen sprechen nicht vom Sündenfall, sondern vom Reifungsprozess von Adam und Eva, die Verantwortung übernehmen mussten über das, was sie getan haben. Und da geht eben bei Menschen vieles schief und so auch bei Adam und Eva. Aber sie haben den Segen Gottes erfahren. Und Segen in der Bibel heißt ja immer Fruchtbarkeit, Kinder kriegen und so war es dann eben auch. Also die Urerfahrung, die auch schon Kinder haben, wenn sie was gemacht haben, was sie nicht sollten, dann spielt immer so ein bisschen Angst eine Rolle. Mama könnte böse sein oder könnte schimpfen. So die Angst vor Liebesentzug, wie wir gesagt haben. Eine weitere Geschichte, und dann geht's richtig zur Sache, bei Kain und Abel. Der Kain wird als böse dargestellt, der Abel als gut. Und das konnte Kain nicht ertragen und hat seinen Bruder umgebracht. Und Gott sprach zu ihm: Was hast du getan? Und Kain wird sich dessen bewusst und sagt: Alle werden sich an mich rächen und mich erschlagen, wo ich auch hinkomme. Also, er bekommt Angst um sein Leben, weil Brudermord so schlimm in der damaligen Gesellschaft war, dass der Mörder auch umgebracht werden musste. So archaisch waren damals eben die Gesetze, die Stammesgesetze. Es kann nicht angehen, dass einer seinen Bruder umgibt. Der ist dann so verdorben, den muss man ausmerzen. Und deswegen bekommt Kain Angst. Aber, wie wir die Geschichte kennen, Gott schützt ihn. Er schützt ihn vor dem Zugriff der Menschen, die, berechtigt oder nicht, ihn aus ihrer Gesellschaft ausschließen wollen, und Gott verpasst ihm das sogenannte Kainszeichen. Es steht in der Bibel nicht genau, was es war. Jedenfalls an diesem Zeichen sollten die Menschen damals erkennen, das ist einer, der von Gott geschützt ist. Und wer, heißt es in der Bibel, den Kain erschlägt, wird siebenfach gerächt. Also Gott lässt nicht zu, dass einer, dem er den Schutz zugesichert hat, dass ihm was zuleide getan wird. Da gibt es hohe Strafen drauf. Und dieses Kainszeichen, diese Grunderfahrung, die die Menschen damals machten, auch wenn ich schwere Fehler mache in meinem Leben, wenn ich, wie Kain eben, seinen Fehler gestanden hat, sein Verbrechen, dann gewährt Gott ihm den Schutz. Und auch das ist eine Grunderfahrung. Wir werden zwar nicht frei von der Schuld, Gott steht nicht in der Bibel, dass er ihm ausdrücklich vergeben hätte, sondern er hat ihm nur den Schutz zugesagt, dass er nicht des Vergehens wegen von anderen Menschen erschlagen würde. So, von diesen Grunderfahrungen, menschlichen Grunderfahrungen, machen wir einen Sprung weiter zu Abraham. Abraham, wir wissen wenig. Wir wissen nicht einmal, ob es ihn historisch gegeben hat. Denn außer in den biblischen Schriften gibt es sonst keine archäologischen Hinweise, dass es Abraham gegeben hätte. Aber das spielt gar keine Rolle, sondern auch in diesem Abraham spiegelt sich eine Grunderfahrung der Menschen wider, die sich mit Gott einlassen. Nämlich, wer sich mit Gott einlässt, erfährt, dass er im Bund mit Gott steht. Und Abraham erfährt von Gott, er muss von zu Hause, von seiner gesicherten Umgebung, von seinem angestammten Umfeld, muss er ausziehen. Er muss sich auf den Weg der Erfahrung Gottes machen. Und Gott sagt ihm kein Ziel. Er sagt nur: Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham geht los. Und als Gott mit dem Abraham den Bund schließt, unterwegs, sagt er also: Nimm ein Tier, teile es, und dann kamen Raubvögel und die hat er dann verscheucht. Und irgendwann fiel er so im Schlaf oder Halbschlaf, jedenfalls kam Feuer und ging zwischen diesen Teilen des Tieres, was er so geöffnet hat, ging durch. Und dieses archaische Zeichen war damals das Zeichen eines Schwures, nämlich um denen, die diesen Schwur leisten, diesen Bund schließen oder wie auch immer, deutlich zu machen, wenn du ihn nicht hältst, geht es dir wie diesem Tier, du wirst zerstückelt werden und die Raubtiere werden dich fressen. Also jedenfalls, mit diesem Zeichen schließt Gott den Bund mit Abraham und verheißt ihm Nachkommen. Und in dieser Szene des Bundesschlusses hat der Abraham große Angst. Er kannte das ja nicht. Er kannte den Gott ja nicht, der mit ihm da spricht. Aber er glaubt ihm und er tut alles, was er sagt. Er ist losgegangen, hat dieses Tier geteilt und hat noch Wasser da um die rumgeschüttet und so. Also Abraham war gehorsam und hatte trotzdem Angst bekommen vor diesem Gott, der mit ihm diesen Bund schließt. Deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Das heißt also, die Grunderfahrung des Menschen mit Gott ist mit Angst verbunden. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, als es darum gegangen ist, mich für einen Berufungsweg zu entscheiden, ich war damals 25, da hatte ich gar nicht so sehr das Hochgefühl, ha, ich weiß, was ich mache, ha, alles in Ordnung und los geht's, sondern ein ziemlich mulmiges Gefühl im Bauch. Ne? Also, welche Brücken schneidest du jetzt hinter dir ab, wo es kein Zurück mehr gibt, wo nur noch die Perspektive, die dir Gott zeigen wird, wie auch immer, diese Ungewissheit, auch so diese Ungewissheit, als man mich fragte, wärst du auch bereit, nach Japan zu gehen? So Versetzungen, wie sie eben in Orden so üblich sind. Da war so mit der großen Begeisterung und Freudenstimmung, war eher das Heroische, ja, natürlich, klar. Aber jetzt nicht so, dass ich so freudig ergriffen wäre, das gar nicht. Und so ist es eben mit Gott. Es bleibt bei aller Sicherheit, die man vielleicht haben kann, klar, für mich war es sicher, diesen Weg zu gehen, bleibt trotzdem eine Restfurcht vor der menschlichen Unsicherheit. Ich war mir zwar sicher, Gott geht mit mir, aber menschlich sind alle Sicherheiten weg. Da gibt es weder ein Beziehungsnetz, noch ein Bankkonto, noch sonstiges, was einem Sicherheit geben konnte, sondern nur das Vertrauen auf die Führung und Fügung Gottes. Und das ist schon auch mit einem Gefühl von Furcht, von Unsicherheit verbunden, das man eigentlich nur überwinden kann mit einem ganz eindeutigen Ja und Augen zu und durch. Ne? Abraham, Grunderfahrung mit Gott ist mit Angst verbunden. Es gibt ganz viele. Ich habe jetzt aus den vielen biblischen Geschichten nur ein paar rausgegriffen, die so also extrem schön sind. Und da gehört zum Beispiel auch das Buch Jona dazu. Der Jona wird also von Gott geschickt nach Ninive, um dort den Untergang zu verkünden. Und sagen, noch 3 Tage, dann ist Ninive zerstört. Und der Jona sagt sich, nee, das mache ich nicht. Damals war es ja so, dass der Botschafter von schlechten Nachrichten gleich mal geköpft wurde. Also ist er gleich mal, hat gleich ein Schiff genommen und ist genau in die entgegengesetzte Richtung dem Schiff gefahren. Nur weit weg von dem, was er machen sollte. Denn auf Land konnte ihn sein Gott erreichen, aber er hat gehofft auf See nicht oder in einem fremden Land, keine Ahnung. Nur, wenn ein Gott mal in Bearbeitung hat, dann gibt es kein Entfliehen. Dieses Schiff geriet in Seenot und die ganze Besatzung hat geschrien und die Wellen und Wasser im Boot. Und klar, wenn es einem so schlecht geht, fragt man immer gleich, wer ist der Schuldige? Und dann haben sie sich alle angeschaut und dann haben sie den Jonas gefragt, ja, was ist mit dir? Wir sind es nicht, kannst es nur noch du sein. Und dann hat der Jonas gestanden, ja, er ist auf der Flucht vor seinem Gott. Und um das Schiff und die Besatzung zu retten, sagt er, schmeißt mich ins Meer, dann ist es vorbei. Also ich habe hier keinen Zufluchtsort und mein Gott, das ist, geht auch nicht, also Meer und dann Schluss. Ja, und Sie wissen, kam ein Wal, hat ihn geschluckt und nach 3 Tagen an Land wieder ausgespuckt. Und nach dieser kleinen Odyssee hat sich Jona tatsächlich auf den Weg nach Ninive gemacht. Also bis es erstmal dazu kam, dass er seinen Auftrag erfüllt, eine Menge Angst, Flucht, Erfahrung, wie wir gesagt haben am Montag, Angst erzeugt Fluchtgefühle und am Ende erfüllt er seinen Auftrag und Ninive bekehrt sich. Im Buch Tobit ist auch wunderschön. Und zwar dieser Tobit, ein ordentlicher Mann, der wird erstmal seine ganze Geschichte beschrieben, dass er dem Befehl des Königs nicht gehorcht hat und einen Stammesbruder begraben hat und erblindet ist und seinen Sohn Tobias losgeschickt hat bei einem Verwandten, wo er sein Geld deponiert hat, dieses Geld zu holen und bei der Gelegenheit auch gleich eine Frau mitzubringen aus seinem eigenen Stamm. Und der Tobias findet den Raphael, der ihn begleitet, den Engel, ohne dass es weiß, dass er ein Engel ist, machen sich auf den Weg und so weiter. Und Tobias kriegt Angst, denn er erfährt, die Frau, die er holen soll, die Sarah, die hat einen Dämon, der ihr schon in der Hochzeitsnacht 7 Männer getötet hat und die ist hat ein schweres Leid zu tragen gehabt, weil in ihrem Dorf alle gesagt haben, hoffentlich werden wir von dir keine Kinder sehen, du bist ja verdammt, hast einen Dämon. Und in dieser Not hat sie zu Gott geschrien und um Gnade gebeten und auch der Tobias hat im Beisein dieses Engels Raphael gebetet für sie, für seine Frau, seine zukünftige. Und Raphael sagte, hab keine Angst, diese Frau ist für dich bestimmt. Also, die Zusage Gottes ist, für das, was dir bestimmt ist, keine Angst, es wird gut gehen. Und jetzt sehen wir schon an dieser Stelle, noch in den früheren Schriften, in Genesis, bei Adam und Eva und Kain, da blieb die Angst bei Abraham, jetzt ja allmählich sozusagen öffnet sich das in Richtung Ziel und bei Tobias ganz klar, du wirst glücklich werden. Du musst keine Angst haben vor dem, was passiert. Der Schrecken dieses Dämons wird dich nicht treffen. Und so war es dann auch. Und er hat seine Frau nach Hause gebracht und sind glücklich verheiratet. Im Buch Judith, auch eine wunderschöne Geschichte. Judith, eine tapfere Frau, vor der Belagerung des Holofernes mit seinem Heer, entschließt sich, diesem Holofernes zu töten. Und schmückt sich mit ihrem besten Schmuck, geht nachts ins feindliche Lager, und dann wird ausführlich beschrieben, der Holofernes betrinkt sich erstmal ordentlich, weil er so eine schöne Frau noch nie gesehen hat, und nimmt sich vor, die Nacht mit ihr zu verbringen. Und kaum ist er in seinem Zelt, ist er so besoffen, dass er gleich alle Viere von sich streckt und nicht mehr reagieren kann. Und bei der Gelegenheit nimmt die Judith sein Schwert und sticht ihn ins Herz und haut ihm auch gleich noch den Kopf ab und nimmt seinen Kopf mit in einem Sack als Trophäe und kehrt zurück in ihre Stadt. Also richtig ein Krimi, ganz spannend zu lesen, aber eben auch, was drunter steckt, eine Frau, die hat zuvor inständig gebetet, bei Vollmond am Ufer des Flusses, dass Gott ihr die Kraft gibt, das jetzt zu tun, was zu tun ist. Und sie hat sich eben fest vorgenommen, sich diesen Holofernes zu schnappen. Und in diesem Vertrauen, in dieser Kraft des Gebetes, hat sie auch ihre Angst überwunden und hat die Rolle gespielt einer perfekten Liebhaberin, die den Mann so lieb hat, dass sie ihren Kopf mitnehmen möchte. Also Angst, Überwindung pur. Das muss man also gelesen haben. Buch Judith, ganz, ganz toll. Wo man merkt, der Auftrag Gottes, und sie hat es als Gottes Auftrag erkannt, der kann gar nicht gefährlich genug sein, um nicht die Angst überwunden zu bekommen. Also die Aufträge Gottes, die sind ganz häufig mit Todesgefahr verbunden. Das war beim Abraham so, auszuziehen aus einem gesicherten Umfeld in ein fremdes Land, kann er dort auch auf feindliche Menschen stoßen, die ihn gleich alles wegnehmen und umbringen. Beim Jona sowieso, der ist ja gleich ins Meer gesprungen und hatte Angst vor denen er das predigen sollte. Auch Tobias hatte Angst, dass es ihm genauso geht wie den sieben Männern der Sarah vorher. Und Judith eben auch. Die musste damit rechnen, dass ihr Plan nicht gut geht und dass sie dabei ihr Leben verliert. Weitere Geschichte im ersten Buch Makkabäer. Der Sieg über Gorgias. Das Zitat lese ich Ihnen vor. Also dieser der Gorgias belagerte also die Stadt, in der Judas, der Makkabäer, lebte, und der Gorgias, der hat 5000 Mann und 1000 ausgesuchte Reiter und zog gegen die Stadt, in der Judas, der Makkabäer. Und er, der Judas, der hatte nur 3000 Mann, dem entgegenzustellen. Also 5000 Mann und 1000 Reiter hatte Gorgias, und Judas hatte nur 3000 Mann. Von Reitern war gar nicht die Rede. Doch sie waren nicht so ausgerüstet und bewaffnet, wie sie sich es wünschten. Als sie das Kriegslager der fremden Völker sahen, das stark festgebaut und ringsum von Reiterei umgeben war, lauter gut ausgebildete Soldaten, das sagte Judas zu seinen Männern, habt keine Angst vor der Übermacht und fürchtet euch nicht vor ihrer Kampfkraft. Denkt daran, wie unsere Väter im Roten Meer gerettet wurden, als der Pharao sie mit seinem Heer verfolgte. Lasst uns den Himmel anrufen, dass er uns gewogen ist und des Bundes mit unseren Vätern gedenkt und dass er dieses Heer heute vor unseren Augen vernichtend schlägt. Dann werden alle Völker erkennen, dass es einen gibt, der Israel loskauft und rettet. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die beiden Lager sind aufeinander los und der Gorgias mit seiner Übermacht wurde vernichtend geschlagen. Können Sie nachlesen als gute Nachtlektüre. Ist wirklich sehr eindrucksvoll geschrieben. Also habt keine Angst. Im Vertrauen auf Gott, in der Macht des Gebetes, sind solche Übermächte zu besiegen, sind solche ausweglose Situationen zu beherrschen, zu überwinden. Angst, das war die Grunderfahrung im Volk Israel. Die hatten von Anfang an Angst, denn Israel wohnte in einem Land im Vorderen Orient, erstmal die Nähe zum Meer. Man konnte mit Schiffen handeln, überall seine Sachen herbeischaffen. Durch den Jordan war fruchtbares Land, keine Wüste, oder zumindest in der Jordan-Gegend. Und darauf hatten sie natürlich die umliegenden Völker, die überwiegend in der Wüste waren, also die ganzen Nomadenvölker und Philister und wie sie alle heißen, hatten ein Auge auf dieses Israel, weil sich dort gut leben lässt, war eben das Land, wo Milch und Honig fließen. Und deswegen war Israel beständig irgendwelchen Bedrohungen von außen ausgeliefert. Und deswegen war für sie lebensnotwendig und lebensentscheidend, einen Gott zu haben, der so stark ist, dass er sie gegen alle Bedrohungen von außen verteidigen kann. Es war die Aufgabe im damaligen Verständnis Gottes, sein Volk zu beschützen und alle Angriffe abzuwehren. Ja, und diese Vorstellung von dem Gott, der sie gegen alles und jeden verteidigt, die mussten sie dann irgendwie ganz gründlich überdenken, denn sie wurden besiegt, sie wurden verschleppt und am Ende wurde auch der Tempel zerstört von den Römern. Also dieses Konzept, dass Gott der ist, auf den man sich bedingungslos verlassen kann, dieses Konzept ging, wie die Geschichte zeigt, nicht auf. Also, bei allem Vertrauen, bei aller Kraft, die Angst zu überwinden, es ist keine Garantie, dass es in menschlichen Augen, im Empfinden von uns, dann doch schief geht. Und wie wir morgen sehen werden, bei einem ist es ganz gründlich schief gegangen. Und genau an den glauben wir.